Wir leben in einer Zeit tiefgreifender Veränderungen. Ich erwähne hier drei Phänomene, die zunächst scheinbar nichts miteinander zu tun haben. Im Nahen Osten errichtet die Terrorbande des IS einen eigenen Staat. Ihre ökonomischen Ressourcen bezieht sie dabei im Wesentlichen aus dem Zugang zum Erdöl, ein Rohstoff, der in den letzten Jahrzehnten immer wieder regionale wie globale Konflikte befeuert hat. Überschwemmungen gefährden immer häufiger am Wasser liegende Großstädte. Dies führt zu einer neuen Form von Gentrifizierung in diesen Städten. Trockene, gesicherte Lagen werden teurer, steigende Bodenpreise vertreiben ärmere Teile der Bevölkerung aus diesen Siedlungsgebieten, wie zum Beispiel den brasilianischen Favelas. Umgekehrt vertrocknen vormals fruchtbare Ackerbaugebiete, weil der Regen ausbleibt. Verteilungskämpfe um das übrig gebliebene Ackerland bis hin zur Migration in reichere Länder sind die Folge. Wir erleben in unseren westlichen Gesellschaften eine von den Finanzmärkten und Ökonomien getriebene Dynamik, die sich immer stärker in die emotionale Haushalte der Menschen einschreibt. Ermüdungssymptome und Burnout werden als Folgen diagnostiziert. Diese Beispiele markieren Symptome einer Entwicklung. Worin besteht aber deren Substanz? Sehr geehrte Mitglieder des Bundestages, lieber Herr Kruse, meine Damen und Herren, ich heiße Sie ganz herzlich willkommen im Haus der Kulturen der Welt zu dem vorläufigen Abschluss unseres Anthropozän-Projektes. Nicht ganz ohne Hintergedanken haben wir dafür den Titel »Das Anthropozän-Projekt – Ein Bericht« gewählt. Die Formulierung erinnert an Kafkas »Ein Bericht an eine Akademie, für eine Akademie«. In diesem Text berichtet ein Affe von seiner Menschwerdung. Der Bericht beginnt mit der Anrede »Hohe Herren der Akademie« und er gipfelt in der Feststellung des Affen, Zitat, »durch eine Anstrengung, die sich bisher auf der Erde nicht wiederholt hat, habe ich die Durchschnittsbildung eines Europäers erreicht.« Der Weg dahin irritiert. Dem Affen fällt es nicht schwer, die Menschen nachzuahmen. So beherrscht er, wie er stolz festhält, zum Beispiel das Spucken schon vorher und kann es dann gekonnt in der Interaktion mit seinen europäischen Wärtern einbringen. Eine der größten Herausforderungen bedeutet für ihn der richtige Gebrauch der Schnapsflasche. Schließlich fällt ihm auf, dass die Menschen sich permanent nach Freiheit sehnen und sich dabei selbst betrügen. So etwas wie ein Gefühl der Freiheit, erinnert er sich, hatte er allenfalls als Affe. Der Bericht des Affen an die Akademie muss die hohen Herren provoziert haben. Sie erwarten die Beschreibung einer linearen Entwicklung vom Naturzustand in den Zustand der Kultur als einen Weg der Befreiung aus den Naturzwängen. Sie werden aber konfrontiert mit einer Situation, in der die kategoriale Abgrenzung zwischen Mensch und Tier, Kultur und Natur verschwimmt. In dem Prozess der scheinbaren Menschwerdung des Affen müssen die Herren der Akademie ihr äffisches Verhalten wiedererkannt haben. Ein Unwohlsein oder Schwindelgefühl wird sie dabei beschlichen haben. Vor ihren Augen und Ohren wird ihr Ordnungssystem, dem sie ihr Selbstverständnis verdanken, aus der Balance geraten sein. Kafkas Erzählung markiert eine Störstelle im Selbstverständnis der Moderne, in der er deren kategoriale Trennungen vor den Augen des Lesers ins Schwingen bringt und dabei buchstäblich verflüssigt. Dem Bericht der nächsten Tage und Wochen verdanken wir nicht einem Affen, sondern dramatischen Veränderungen im Erdsystem. Diese lassen sich unter anderem an diagrammatischen Kurven ablesen, wie Sie hier rechts und links sehen. Will Steffen präsentierte sie im Januar letzten Jahres hier zur Eröffnung des Anthropozän-Projekts. Sie verlaufen lange quasi horizontal und steigen dann steil an. Sie besitzen eine dramatische Form und verweisen auf eine ungewöhnliche Entwicklung im Erdgeschehen. Sie bilden nämlich wesentliche Parameter der Erdentwicklung ab, vom Bevölkerungswachstum über das Wachstum des Bruttosozialproduktes, ausländische Investitionen, Bau von Staudämmen, Verbrauch von Dünger, Verbreitung der McDonald's-Restaurants, weltweite Transporte, internationaler Tourismus bis hin zu Rückgang des Regenwaldes und der globalen Biodiversität. Als die Erdsystemwissenschaftler Will Steffens und Paul Crutzen diese Kurven miteinander in Beziehung setzten, wurde die Idee geboren, eine neue Epoche in der Erdgeschichte auszurufen. Das Anthropozän, das Zeitalter des Menschen. Denn es ist ein entscheidendes Merkmal all dieser Entwicklungen, dass sie vom Menschen induziert sind und damit den menschlichen Fußabdruck auf der Erde repräsentieren. Da all diese Kurven nach 1945 dramatisch ansteigen, sprechen die Erdwissenschaftler auch von der Big Acceleration. Der Ausdruck der Big Acceleration trifft den Kern der Sache. Die Entwicklung der Wissenschaft und Technik, verbunden mit einer kapitalistischen Wirtschaftsform, katapultierte uns buchstäblich in eine neue Zeit- und Raumdimension. Menschliches Handeln gestaltet den ganzen Planeten um. Es dringt bis in die letzten Ecken vor. Schon jetzt sind die Eingriffe des Menschen pro Jahr größer und umfassender als alle Naturkräfte zusammen. Der Mensch ist die größte Naturkraft. Gleichzeitig schreibt er sich durch sein Tun in die geologische Zeit ein. Die Eingriffe verändern den Planeten nicht nur für Generationen, sondern für Hunderttausende von Jahren. Menschheitsgeschichte wird Erdgeschichte. An die Stelle der Historiker treten die Geologen. Man versteht die Gewalt dieses Prozesses, wenn man sich eine seiner Schaltstellen ansieht. Benjamin Steininger hat sie in seinem Beitrag für unseren Band Textures of the Anthropocene als die Herzkammer des 20. Jahrhunderts bezeichnet. Es ist die Raffinerie. In die Raffinerie werden auf der einen Seite fossile Rohstoffe eingespeist. Diese fossilen Stoffe bildeten sich in vormenschlicher Zeit in Hunderttausenden von Jahren. Das heißt, auf der einen Seite liefert die Naturgeschichte des Planeten die Rohstoffe an diese Herzkammer. In der Herzkammer werden dann durch das technische Verfahren der Katalyse diese Stoffe so umgewandelt, dass sie die Mobilität und Industrieentwicklung des 20. Jahrhunderts beschleunigen und anheizen. Das katalytische Verfahren ist eine Technologie, die Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt wurde. In ihr laufen Prozesse in Minuten ab, die in der Natur Jahre benötigen. Damit wird die Katalyse zum Grundbeschleuniger des 20. Jahrhunderts. Der Energietransfer, der dabei stattfindet, lässt sich an der Tatsache ablesen, dass fossile Stoffe, die in Hunderttausenden von Jahren entstanden, von Menschen im 20. Jahrhundert in einem Jahr verbraucht werden. Indem so die geologische Zeit in Menschenzeit umgewandelt wird, wird erst die Grundlage für den Menschen als planetarischer Gestalter gelegt. Die Erde ist seit ihrem Beginn ein dynamisches System. Allerdings waren die letzten 10.000 Jahre des Holozäns geprägt von einer relativen Stabilität. Eine Stabilität des Klimas und der vom Klima bestimmten Ökosysteme. Vom Regenwald über Savannen bis hin zu Wüsten. Auch eine Stabilität der Stoff- und Energieflüsse. Diese Stabilität ermöglichte auch menschliches Leben, wie wir es kennen. Landwirtschaft und Siedlungsbau entstanden, weil die natürlichen Rahmenbedingungen wie Regen und Wärme verlässlich waren. Ein Blick auf die Diagramme der großen Beschleunigung lässt erkennen, dass die Gleichgewichte des Holozäns durch menschliches Tun außer Balance geraten sind. Der Mensch ist dabei Täter und Opfer zugleich. Nur die relative Stabilität der natürlichen Prozesse konnte den Eindruck erwecken, dass der Mensch als Hauptakteur vor einer natürlichen Kulisse agiert, dass Natur als frei verfügbare Ressource einfach ausgebeutet werden kann. Nun schlägt die Massivität der Eingriffe auf den Menschen selbst zurück. Er muss erfahren, dass er nur ein Teil komplexer Stoff- und Energieflüsse ist. Ein Beispiel. Wir produzieren in Europa Aerosole. Diese verändern die Klimabedingungen über der Sahara und Subsahara. Unter den Menschen, die in diesen Ländern Ackerbau betreiben, entstehen Verteilungskämpfe. Einige geben auf und fliehen nach Europa. Das Beispiel führt vor Augen, wie natürliche und kulturelle Prozesse ineinander verwoben sind, Kausalketten und intentionales Handeln Teil desselben Phänomens werden. Das heißt aber auch, dass wir nicht nur materiellen und kulturellen Veränderungen unterworfen sind, sondern dass auch unsere Kategorien, mit denen wir eine zuvor relativ stabile Welt beschrieben und verstanden haben, ins Wanken geraten sind. Was tut das Haus der Kulturen der Welt in dieser kafkaesken Situation der Störung unserer bisherigen Weltsicht, der Destabilisierung unseres Ordnungssystems? Es ruft keine Akademie ein. Sollten Sie befürchtet haben, Sie würden bei diesem Bericht als die Herren der Akademie adressiert, so kann ich Sie jetzt beruhigen. Dem ist nicht so. Gott sei Dank sind ja auch nicht nur Herren im Saal. Nein, wir etablieren keine Akademie im Sinne Kafkas, sondern rufen ein Forum ein. Ein Forum ist seit der Antike der Ort, wo sich die Gesellschaft über sich selbst verständigt und dabei eine gemeinsame Sicht der Welt entwickelt. In Transformationszeiten wie der unseren, wo die alten Kategorien nicht mehr funktionieren, reicht es dabei nicht, sich nur über die Welt zu verständigen. Auch die Begriffs- und Repräsentationssysteme, mit denen wir diese Welt beschreiben, stehen zur Disposition. Bei der Einladung zum Forum muss außerdem der Erkenntnis Rechnung getragen werden, dass wir die Natur bzw. materielle Welt nicht als Kulisse unseres Denkens und Handelns betrachten, sondern dass wir als deren Teil agieren. Statt eines Wissens über die Welt geht es um ein Wissen in der Welt. Diente der Gesellschaftsvertrag zu Beginn der Moderne dazu, die Konflikte zwischen den Akteuren der Gesellschaft zu lösen, so ist nun ein weiterer Vertrag erforderlich, ein Natur- oder Erdvertrag, der unsere Beziehung zur Umwelt regelt. Das aber bedeutet, dass in einem Forum auch Dinge, Pflanzen und Tiere neben Institutionen, gesellschaftlichen Gruppen oder Einzelakteure auftreten. Das Forum des Anthropozäns kennt mehr Akteure als das klassische Forum. Wundern Sie sich also bitte nicht, wenn Ihnen in den nächsten Tagen Spinnen, Schildkröten, Wasserflaschen und Sonstiges begegnet. Wenn die materielle Welt nicht mehr nur als tote Ressource benutzt werden soll, sondern Matter matters, dann benötigen wir eine neue Zugangsweisen, ja eine neue Sprache im Umgang mit dem Materiellen. Darum geht es in den nächsten Tagen auf der Bühne des Matter Theaters, das von Katrin Klingern, Ashkan Sepavan, Christoph Rosol und Jannik Müller kuratiert wurde. Als Beispiel kann der heutige Auftritt der Spinnen und Spinnennetze dienen. Sie werden präsentiert von Thomas Saraceno, der sich über Jahre mit der faszinierten Welt dieser Netze befasst hat. Die Netze sind auf der einen Seite materieller Natur. Sie können Objekte und Tiere tragen. Auf der anderen Seite empfängt die Spinne durch sie Signale. Sie bestimmen den Erfahrungsraum der Spinnen, definieren ihre Sicht der Welt. Sie sind materielle Welt und Denkwelt zugleich. Gleichzeitig bilden diese Netze einen eigenen Mikrokosmos. Sie können sich aber auch mit anderen Netzen zu immer komplexeren Gebilden verweben und damit Imaginations- und Denkräume in planetarischen Dimensionen eröffnen. Die Netze werden im Matter Theater zum Medium, um durch sie und mit ihnen die Welt unmittelbar neu zu denken und zu verstehen. Der Entwicklung des Matter Theaters als einer Praxis ging ein grundlegendes Buchprojekt voran. Die Forderung nach der Entwicklung neuer Sprachen des Materiellen verdankte sich unter anderem der Einsicht, dass es solche Sprachen schon einmal gab, dass durch den Prozess einer technologiegetriebenen Wissenschaft uns auch Wissens- und Sprachformen verloren gingen. Das Buchprojekt Textures of the Anthropocene, Crane Vapor Ray, nimmt diese Erkenntnis zum Ausgangspunkt, um aus der Kultur- und Wissenschaftsgeschichte etwa 40 Texte, Bilder, Diagramme als eine Archäologie der Sprachen des Materiellen aufzubereiten. Ebenso viele zeitgenössische Denker nahmen die Herausforderung an, diese Formen des Materiellen zum Ausgangspunkt ihres eigenen Denkens zu machen und in unsere Zeit fortzuschreiben. Neben den Inszenierungen des Metatheaters setzen sich drei Ausstellungen, die von Anselm Franke kuratiert wurden, mit der anthropozänen Welt auseinander. Der Künstler Adam Avikainen kreiert einen eigenen Kosmos aus einer apokalyptischen Perspektive, einer nachanthropozänen Zeit, die gleichzeitig auch eine präzivilisatorische Zeit ist. In dieser Welt vermischen sich Bakterien mit natürlichen Pigmenten, Mikroben und synthetischen Farben. Landschaften werden wachgerufen, die sich im Wechsel durch Wasser auflösen und Sonneneinstrahlung verfestigen, also immer im Fluss sind. Es entstehen Bildräume, in denen sich das Innenleben, die Denk- und Gefühlswelt Avikainens mit Naturprozessen auf Ängste verbindet. Die Sonne, das Licht, ist die ständige Energiequelle, die diese Welt beherrscht und am Leben erhält. Sie lebt und der Mensch selbst scheint in ihr nicht zu existieren. Während Avikainen einen eigenen Kosmos aus der Innenperspektive entwickelt, untersucht die Otolit Group, wie sich geologische Veränderungen in populäre Wissenssysteme einschreiben. Sie arbeitete in Kalifornien mit einer Gruppe Earthquake Sensitives zusammen. Dabei zeichnete sie nach, wie diese eigene Weltbilder entwickeln, in denen sich ihr Alltagswissen und Erfahrungen in einer magischen Art mit Expertenwissen vermischen. So entstehen Realitätsvorstellungen jenseits der Wissenschaften, die Brücken bilden zwischen Institutionenwissen und individuellen Körpererfahrungen. Die Wissensbestände der Wissenschaften und die Lebens- und Denkwelten von Individuen und Gruppen bespiegeln sich dabei gegenseitig. Ihre inhärenten Logiken werden sichtbar. Während die Otolith Group das Zusammenspiel von Wissenschaft und Erfahrungswelt thematisiert, entfaltet das Anthropozän-Observatorium, das in den letzten Jahren von John Palmesino, Anne-Sophie Rönskog, Armin Linke und Anselm Franke entwickelt wurde, eine Institutionengeografie von Wissenschaft und Politik. Es zeichnet nach, wie der Begriff des Anthropozäns formatiert wird. Dazu begibt es sich einerseits weltweit in die sonst nur Spezialisten vorbehaltenen Institute, Labore und Arbeitsstätten, um die immer komplexer werdenden Beziehungen zwischen abstrakten Modellen, konkreten Orten und Organisationen aufzuspüren. Andererseits macht es Orte ausfindig, wo sich das Drama zwischen menschlichem Wirken und Erdveränderungen besonders entfaltet, von Südeuropa über den Nahen Osten, Bangladesch bis hin nach China, aber auch den Südpol. Es entstehen dabei Kartografien mentaler und materieller Prozesse unserer Zeit. Gestatten Sie mir zum Schluss noch eine Überlegung zum Kernbegriff des Anthropozäns. Wer ist dieser Akteur des Anthropozäns? Der Anthropos. Als Naturkraft tritt der Mensch durchaus als Spezies auf, aber nicht als politisch und gesellschaftlich Handelnder. Die Akteure sind Individuen, Gesellschaften, Staaten, Firmen etc. Ein Blick auf die Entwicklung der letzten 200 Jahre zeigt, dass bezüglich der Gesellschaften Europas, Amerikas, Afrikas, Asiens eine große Asymmetrie in der Ausbeutung von Ressourcen bestand. Diese Asymmetrie besteht bis heute, wenn auch teilweise verändert, fort. Ein Anstieg des Meeresspiegels bedeutet zum Beispiel für eine Stadt wie Kalkutta etwas anderes als für eine Stadt wie New York. Oft werden immer wieder Lösungsvorschläge für Probleme, die der Norden verursacht hat, so entwickelt, dass sie die Probleme des Nordens lösen, auf Kosten von Entwicklungen in der südlichen Hemisphäre. Da sich die Transformationen regional unterschiedlich auswirken, wird es auch regional sehr unterschiedliche Lösungen geben. Klimatische Veränderungen in kälteren Zonen haben andere Auswirkungen als in wärmeren Zonen. Gesellschaften an der Küste sind anders betroffen als solche in den Bergen. Hieraus leitet sich eine weitere Forderung ab. Im Forum, in den Foren, müssen verschiedene Gesellschaften vertreten sein, da alle unterschiedlich von dem beschriebenen Wandel betroffen sind. Dieser Forderung versucht speziell das Curriculum-Projekt Rechnung zu tragen, das im November stattfindet. Es lädt 100 Teilnehmer aus verschiedenen Teilen der Welt ein. Gleichzeitig trägt das Projekt der Tatsache Rechnung, dass unsere Wissensproduktion fragmentiert ist, dass die institutionalisierte Wissensproduktion in Disziplinen stattfindet, die ihre eigenen Methodologien und damit Weltzugänge entwickelt haben. Durch die anthropozänen Prozesse sind aber Entwicklungen in Gang gesetzt worden, die unter anderem neue Formen der Zusammenarbeit zwischen Sozial-, Geistes- und Naturwissenschaftlern notwendig machen. Es muss gerade darum gehen, das Zusammenspiel zwischen materiellen und kulturellen Prozessen jenseits der bestehenden Disziplinengrenzen genauer in den Blick zu nehmen, neue Begrifflichkeiten zu entwickeln. Gleichzeitig führt das anthropozäne Denken vor Augen, dass die Wissenschaften und die Kultur nicht Teil einer Komfortzone sind, aus der heraus sie die Welt beobachten und beschreiben können. Vielmehr sind sie Teil der Prozesse, mit denen sie sich auseinandersetzen. Das heißt, sie schaffen die Welt mit, die sie beschreiben. Sie operieren gerade nicht in wertfreien Räumen. Deshalb erscheint es notwendig, dass neben einem Naturvertrag auch ein neuer Vertrag von Wissenschaft und Kultur mit der Gesellschaft und der Natur geschlossen wird. Vor diesem Hintergrund ist es ein wissenschaftshistorisches Ereignis, dass die Anthropozän Working Group diese Tage zum ersten Mal gemeinsam bei uns tagt und sich auch morgen früh der Diskussion mit dem Publikum stellen wird. Diese Gruppe bereitet in ihren Forschungen die Entscheidungen über eine neue Erdepoche vor. Ich bin der ganzen Gruppe, insbesondere aber Jan Salasiewicz und Colin Waters, dankbar, dass dieses Treffen bei uns stattfinden kann. Ein Projekt dieser Größenordnung, in dem so unterschiedliche Perspektiven in ein Gespräch gebracht werden, kann weder eine Person noch eine kleine Gruppe allein auf den Weg bringen. Ich danke allen Künstlern und Wissenschaftlern, die in den letzten Monaten mit uns zusammen diesen Bericht, den sie in den nächsten Tagen erfahren werden, vorbereitet und mit uns entwickelt haben. Besonders bedanken möchte ich mich auch bei meinem Kuratorenteam, Katrin Klingern, Silvia Fehrmann, Detlef Dietrichsen und Anselm Franke, die mit ihrem Teams und mit mir das Konzept des Projekts entwickelt haben. Mein Dank geht aber auch an das ganze Haus, dass das Projekt, das von Katinka Bakwati koordiniert wurde, produziert hat. Danken möchte ich auch meinen Kollegen aus dem Leitungsteam, Christian Schwägerl und Reinhold Leinfelder, die den Prozess begleitet haben. Ein großer Dank geht an unsere Kooperationspartner, die Max-Planck-Institute, insbesondere das Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, an das Rachel Carson Center, an das Deutsche Museum und an das Institute for Advanced Sustainability Studies. Ein besonderer Dank geht zum Schluss an den Deutschen Bundestag, der dieses Projekt als Sonderprojekt gefördert hat. Dem Engagement und der visionären Kraft Rüdiger Kruses als Mitglied des Bundestages kommt bei dem Entscheidungsprozess sicher eine besondere Rolle zu. Ihm und dem Staatsminister für Kultur und Medien Bernd Neumann und seiner Nachfolgerin Monika Krütters, die beide von Ministeriumsseite das Projekt förderten, gilt mein großer Dank. Das Anthropozän-Projekt des Hauses der Kultur in der Welt, meine Damen und Herren, wurde aus einer Haltung heraus entwickelt, die weder depressiv die Menschheit als Opfer der Klimakatastrophe versteht, noch der Illusion unterliegt, den Menschen als Herrscher des Planeten zu intronisieren. Vielmehr geht es darum, aus der Erkenntnis heraus, dass menschliches Leben Teil der materiellen Kreisläufe auf der Erde ist, neue Möglichkeitsräume im Wahrnehmen, Denken und Handeln zu entwickeln. Imagination und Kreativität sind gefordert. Dazu laden wir Sie in den nächsten Tagen und Wochen ein.